Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir biegen so langsam Richtung Zielgerade ein. Kommende Nacht gehen die Conference-Finals los. Lakers-Nuggets, Spiel 1, Heat und Celtics ziehen nach. Deshalb gibt es natürlich wie immer einiges zu besprechen. Und deshalb sitzt er mir wie immer gegenüber, der niemals, wirklich niemals uninformierte
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und ja, Ole, wir nehmen ja heute an einem Dienstag auf, ne? Es ist aber nicht, weil wir uns gedacht haben, wir wollen jetzt vor Lakers Nuggets nochmal sprechen. Es ist wegen Streik. Ich bin morgen unterwegs, statt heute unterwegs. Und deshalb, ne? Letzte Woche London, heute London. Eigentlich wäre morgen Eislingen gewesen, aber hey, so zerbröselt der Keks nochmal.
Ja, das ist, manchmal ist man abhängig von irgendwelchen komischen Entscheidungen, die irgendwelche Leute treffen.
Spontan.
Spontan.
Denn gestern Abend 19 Uhr dachte ich noch, hey, heute geht's los. 20 Uhr nicht mehr. Gut, wir haben es mittlerweile gelöst. Von daher, wir kommen irgendwie Richtung nach Hause und bleibt die Frage, jetzt habe ich natürlich morgen im Zug genug Zeit, drüber nachzudenken. Was macht man jetzt anstelle der Memphis Grizzlies? Wie entscheidet man weiter? Was ist los mit Ja Morant? Jetzt mal ohne Scheiß, ganz kurz. Ich meine, es ist ja alles nur Raten aus der Ferne und natürlich Verurteilen aus der Ferne. Aber nach allem, was wir gesagt haben, nach allem, was danach, dieses große Interview im Nachhinein und Counseling, wobei natürlich damals schon einige die Frage gestellt haben, wie viel, wenn es wirklich schwierig ist gerade, wie viel es dann bringt, ein paar Tage Counseling zu machen und dann ist einfach alles wieder wie vorher. Aber wie kann denn so, also ich frage mich einfach jetzt mal ohne, also wirklich wertfrei, wie sowas jetzt passieren kann. Also einfach nur nochmal, also nach Video mit Waffe und Problemen danach, nochmal Video mit Waffe und halt nicht von aus der Ferne irgendwie von TMZ gefilmt, sondern halt selber wieder aktiv. Also
ja, es ist schon schwer zu verstehen, was da jetzt dann genau dazu führt, warum es da keinerlei Einsicht gibt, dass er sich halt auf die Art und Weise eventuell die Karriere da doch ziemlich krass torpedieren kann. Also du hast es ja angesprochen mit diesem kurzen Counseling. Muss ich auch sagen, dass ich das in dem Moment schon für einigermaßen albern gehalten habe. Also wie schnell das dann vorbei war, weil also jeder, der schon mal mit irgendwem zu tun hatte, der irgendwelche mentalen Sachen hatte, also in der arbeiten wollte oder irgendwelche Sachen, die schwierig waren. Normalerweise ist das nicht dadurch erledigt, dass du einmal oder zweimal mit einer Person sprichst, sondern und dann kannst du halt wieder zurück in das Leben, was ja all diese Reize dir quasi mitbringt und alles ist vergessen und ab jetzt bist du aber perfekt darauf eingestellt, mit allem umzugehen. Ja. Also das ist ja irgendwie naiv und diese ganze Tour damals mit von wegen, ja, das wird nicht wieder passieren, ich lerne jetzt Methoden, wie ich irgendwie damit umzugehen habe, das wirkt jetzt natürlich alles noch mal ein kleines bisschen alberner, muss man sagen. Also und ein bisschen inkonsequenter. Und deswegen finde ich es auch spannend, was die Grizzlies als Team jetzt entscheiden, weil das ist natürlich eigentlich derjenige, auf den sie gehofft haben, dass sie ja ihre Zukunft so mehr oder weniger aufbauen. So das Gesicht der Franchise und halt auch nicht nur für die Grizzlies. Ich meine, der hat seinen Signature-Schuh von Nike jetzt vorstellen dürfen und ja. So. Schauen wir mal, wie viele nach dem Ja 1 dann noch kommen werden, wenn das so weitergeht. Und ob der sich die Sachen halt verzockt. Und also es ist erstmal schade drum. Ich weiß auch nicht, wie viel mehr man dazu irgendwie sagen soll, außer es ist halt brunzdumm. Und ich finde es schade, weil den Spieler finde ich super. Dieses ganze Drumherum finde ich absolut nicht super.
Ja, viel mehr ist eigentlich auch nicht hinzuzufügen. Also ja, diese Waffenfaszination hinterlässt irgendwie Fragezeichen. Also wie gesagt, aber ich meine, im Endeffekt, wie du sagst, es ist halt einfach eher ein Langzeitprojekt, sowas, wenn man wirklich ernsthaft irgendwie Probleme hat. Und ich finde das Stichwort, dass man, oder den Punkt, dass man dann diesen Reizen wieder ausgesetzt ist, ganz schnell und ja vor allem dann auch eigentlich wieder alles andere ausblenden muss, weil ja dann Playoffs sind. Also das heißt, dann ist ja erstmal das Persönliche muss ja dann quasi hinten anstehen bei einem Spitzensportler oder bei einem NBA-Spieler und dann ja, ist vielleicht schwierig. Man weiß ja nicht, was im Hintergrund dann, inwieweit dieses Counseling dann im Hintergrund noch weiterging und was dann, das weiß man ja alles nicht. Aber es ist trotzdem, im Endeffekt, wie gesagt, irgendwie ja, es hinterlässt halt Fragezeichen, wie sowas dann nochmal passieren kann. Und jetzt ist halt die Frage, wie die Geschichte weitergeht. Also Nike hatte mit seinen Signature-Athleten quasi jetzt nicht so wahnsinnig viel Glück in letzter Zeit. Also mit
Kyrie und Ja.
Zwei der wahrscheinlich spielerisch aufregendsten Spieler, aber abseits des Courts irgendwie, ne, gab's Kontroversen, sagen wir es mal so. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
Das waren noch Zeiten, als die Leute einfach neutral waren, wie MJ. Das war am besten. Das war erfolgversprechend. Einfach das Spiel für sich sprechen lassen.
Genau.
Wenn Morant einfach nur das machen würde, dann hätten sie auf das richtige Pferd gesetzt, was das angeht, was ihre neue Sneaker-Line angeht. Wenn sie dann mit diesem ganzen Mist drumherum, ja, macht es sich halt einfach nur kaputt. Und ich meine, also was ja auch schon eine direkte Konsequenz sein kann, ist halt auch mit dieser, mit seinem Vertrag tatsächlich, ne? Also mit seinem NBA-Vertrag, weil er halt nächstes Jahr, glaube ich, noch hätte, um einmal das All-NBA-Team zu erreichen und damit quasi auf Supermax seinen Vertrag zu triggern. Und also wenn er jetzt halt eine entsprechend lange Sperre bekommt, ab nächstem Jahr musst du ja eine Mindestzahl von Spielen absolvieren, um überhaupt gewählt werden zu können in so ein All-NBA-Team. Und also es kann sein, ich meine, wir wissen ja noch nicht, wie viele Spiele es jetzt werden, aber ich nehme mal an, dass sie es jetzt nicht nochmal bei effektiv dann irgendwie 2 oder 3 Spielen belassen werden, wie es da war. Also ich glaube, da hatten sie ja irgendwie nachträglich dann 6 verhängt und von denen hat er aber auch schon 4 ausgesessen oder so.
Ich glaube, 8 waren es, oder? Waren es 8?
Ja, genau weiß ich nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine einstellige Zahl. Es kann auf jeden Fall gut sein, dass er sich das dadurch jetzt halt irgendwie schon verbaut hat. Muss man, also der wird trotzdem noch genug Geld verdienen, aber trotzdem ist es halt einfach ätzend. Wäre schön, wenn das lernt.
Das auch. Ich glaube, das ist so die Quintessenz aus dem Ganzen. Wäre schön, wenn das lernt und dann schauen wir mal, genau, wie die Geschichte weitergeht. Wo wir auch schauen müssen, natürlich, kommende Nacht, Draft Lottery. Brutal. Viel lässt sich im Vorfeld ja nicht sagen, außer natürlich, dass einer der ersten 4 Picks sehr schön wäre. Und dann feiern wir eine kleine Party. Morgen aus dem Zug. Dann Live-Bilder, wie ich eine Flasche Shampoos köpfe, aber.
Ja, wenn ihr entsprechend früh los muss, kannst du es ja auch eigentlich live gucken und einfach wach bleiben.
Wir müssen sehr früh los. Wir müssen wirklich sehr früh los.
Wo ich glaube, die Lottery startet um 2, ne? Und um 2:30 dann das Spiel.
Ja. Ich könnte vielleicht auf dem Weg zum Bahnhof kann ich noch den Schluss des Spiels anschauen, weil ich bin ja hier eine Stunde zurück.
Ach, richtig, das ist
ja.
Siehst du, jetzt habe ich gleich wieder einen Knoten im Hirn.
Ich auch. Wir sollten das ganz schnell auflösen, bevor wir gar nichts mehr zustande bekommen heute. Wir wollen nämlich über die Conference Finals sprechen. Und nachdem du ja gestern schon über die Nuggets gesprochen hast, ein bisschen, und über Spiel 7 der Celtics und Sixers, bei dem ich ganz kurz immer mal wieder reingeschaut habe und dann irgendwann gemerkt habe, okay, Spannung jetzt nicht ganz so groß, ne?
Also Halbzeit 1 war super.
Ja, da Halbzeit 1 war super, genau. Da hatte ich aber noch keine Gelegenheit reinzuschauen. Ich konnte dann so ab Halbzeit 2 irgendwann reinschauen und dann war die Geschichte eher schnell erledigt. Aber du hast es gestern gemacht und zwar bei Patreon. Denn unter patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit.
Hi.
Richtig. Könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt es extra Content in Form von zum Beispiel Oles Ergüssen zu Spiel 7 und zu den Conference Finals zwischen den Nuggets und Lakers. Ich habe mir natürlich zu Gemüte geführt, was du so gesagt hast und habe beschlossen, dass ich nichts hinzuzufügen habe. Nein, Quatsch. Ich bin von den Lakers schon irgendwie überrascht. Ich habe mich irgendwann während der Warriors-Serie dabei erwischt, dass ich gesagt habe, okay, ist das jetzt das Team, das quasi genau zur richtigen Zeit peakt? Und damit viele Teams auf dem falschen Fuß erwischt. Du hast ja auch viel geschrieben über die Defense, wie sie es in den ersten beiden Runden einfach wahnsinnig gut hinbekommen haben, gegnerische Schwachstellen zu nutzen, beziehungsweise halt ihnen in ihre Stärken zu nehmen. Das ist halt, was Davis so veranstaltet, was auch LeBron am Korb veranstaltet hat in der Runde jetzt gegen die Warriors. Und da bin ich jetzt, deswegen, ich glaubte nie wirklich an die Lakers. Jetzt ist die Frage, ich stelle mir dann selber die Frage, ob man so langsam so ein bisschen mehr dran glauben muss. Gleichzeitig habe ich, also die große Frage, wo ich halt wirklich wahnsinnig drauf gespannt bin, ist auf dieses Duell. Und ich bin da nicht alleine damit. Das ist jetzt irgendwie offensichtlich. Aber Jokic Davis, inwieweit kann Davis so gut, also oder wer kann den anderen mehr einschränken quasi in seinen Möglichkeiten? Beziehungsweise ist Jokic Offense ist Jokic offensives Skillset gepaart mit seinen körperlichen Voraussetzungen, vielleicht kann das das Kryptonit für Davis sein, für den Verteidiger Davis im 1 gegen 1 zumindest. Bist du nicht, dass Davis auf einmal kein Faktor mehr ist, aber dass der defensive Impact von Davis so sehr sinkt am Ende, dass man sich als Lakers überlegen muss, ob man es irgendwie im Teamverbund eher macht, um Davis wieder mehr in diese freie Rolle zu bekommen. Also, dass halt dann alles andere, was passiert ist, zum Beispiel, wenn Murray zum Korb zieht, wenn Aaron Gordon cuttet, dass vielleicht auch wenn Bruce Brown cuttet, wenn er von der Bank kommt, dass Davis dann da ist und so man den Fluss der Warriors, ist ja schon nächste Woche, der Nuggets so ein bisschen mehr stört. Oder kriegt es Davis so hin, dass er wirklich Jokic so einschränkt, dass man so den Fluss der Nuggets Offense irgendwie zum Erliegen bringt. Was du ja gesagt hast und ja auch in deiner Randkolumne geschrieben hast, dass die Nuggets so viele Waffen haben, da bin ich halt wirklich gespannt, weil ich muss gestehen, für mich war es klar, die Warriors haben ihren Stil zu spielen und die Warriors haben vielleicht auch, wie du ja auch gesagt hast, immer mal wieder jemanden auf dem Feld, der jetzt nicht als Offensivspezialist gilt, zumindest was das Scoring angeht an sich oder was den Wurf an sich angeht, plus dann eben die Probleme, die Clay hatte in der Serie größtenteils. Das heißt, vielleicht war es dann dadurch vielleicht in Anführungszeichen einfacher zu stoppen, als ich dachte. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht haben sie es einfach nur richtig, richtig gut gemacht. Und jetzt hat die Frage, ob sie diese Antworten darauf finden, weil man ja bei den Nuggets schon auch immer weiß, oder was heißt weiß, weil schon das Ding ist, Murray kann sensationell sein, kann sehr gut sein, kann gut sein, kann auch Schwierigkeiten haben. Welcher Murray kommt da? Porter als Offball-Shooter natürlich wahnsinnig gut, weil sehr, sehr hochprozentig, aber wie viel kann er den Nuggets geben, wenn die Lakers zum Beispiel ihn es irgendwie hinbekommen, dass er mehr initiieren muss oder so? Und das sind irgendwie, da bin ich halt gespannt, ob die Lakers, weil sie eben jetzt für mich überraschend auch viele Antworten auf die Warriors gefunden haben und auch auf die immer wieder neuen Fragestellungen der Warriors Antworten gefunden haben, ob sie das bei den Nuggets auch schaffen und es dann so auch schaffen, ihnen so ein bisschen die Waffen zu nehmen.
Ja, finde ich, also ich denke auch, dass das letztendlich die wichtigste Frage ist, inwieweit sie halt auch Lösungen finden, die ich jetzt vielleicht nicht sehe oder die du nicht siehst oder wer auch immer, ja. weil ihnen vielleicht irgendwie doch noch ein Weg einfällt. Was ich halt bei den Nuggets offensiv echt so spannend finde, dass halt du ihnen eigentlich nicht, und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen Unterschied zu den Warriors und auch, also erst recht zu den Grizzlies vorher, aber wenn du den Nuggets irgendwie, wenn du versuchst, ihnen Abschlüsse am Ring zu nehmen, dann haben die halt immer noch zwei andere Areale, aus denen die total gefährlich sind, also Dreierlinie und Mitteldistanz. Und wenn du sagst, gegen uns macht ihr aber keine Dreier, dann finden sie einen Weg, um an den Korb zu kommen und aus der Mitteldistanz abzuschließen. Also es ist halt so diese Multi-Level-Offense und irgendwie entscheiden sie halt von Angriff zu Angriff, was jetzt gerade der Abschluss ist, den sie haben wollen. Das finde ich halt irgendwie so spannend im Vergleich auch gerade zu Golden State, weil halt diese, also die geraten ja auch nicht in Hektik, sondern, also weil es halt einfach alles durch Jokic läuft und Jokic halt im Zweifel
das Gegenteil vom wartet, Hektiker ist.
Ne? Ja. Also und guckt, was passiert durch Bewegung und wenn dann, also durch die Bewegung der anderen sich für ihn nichts auftut, dann kann er halt entweder, wenn jemand ganz kleines bisschen absinkt, nimmt er halt selber den Jumper oder er dreht sich noch ein paar Mal und legt ihn dann irgendwie rein oder er wirft halt nur irgendwas Richtung Korb, geht ganz schnell hinterher, holt sich den Ball und legt ihn für einen Putback rein. Also das ist halt so reaktiv irgendwie die Offense, die sie haben. Und halt, die sind so gut da drin, irgendwie in jedem Angriff einfach die eine Lücke zu finden, die sie nutzen müssen, um halt einen guten Wurf zu haben. Und natürlich treffen sie den dann auch nicht jedes Mal, aber es sind halt irgendwie immer Optionen da. Und jetzt mal abgesehen von Aaron Gordon und auch Bruce Brown, der ja trotzdem eine super Serie gespielt hat gegen Phoenix, können eigentlich auch all ihre Spieler wirklich ziemlich gut werfen. Und dadurch hast du halt nicht unbedingt so diese Leute wie Looney oder Payton, von denen halt der Verteidiger dann roamen kann, um halt, also ja, gerade diese ganze Cutting-Action, wo sie halt wirklich viele exzellente Spieler auch drin haben, so ein bisschen zu unterbinden und dann am Korb irgendwie Gegenwehr zu leisten. Und deswegen finde ich das auch eine ganz spannende Frage, wenn sie jetzt beispielsweise sagen, Davis Single Coverage, du klebst an Jokic dran, auch wenn der eher so auf Höhe der Freiwurflinie ist. Der kann seinen Job da schon gut machen. Die Frage ist halt so ein bisschen, was machen dann die anderen? Ja, und ist LeBron dann derjenige, der den Ring quasi beschützen muss? Packen sie Vanderbilt mit drauf? Was hat das dann wiederum für Implikationen, wenn der vorne halt nicht verteidigt wird, weil er einfach relativ harmlos ist als Scorer selbst? So, das sind halt irgendwie echt viele, viele spannende Fragen in dem Matchup. Also, und auch gleichzeitig irgendwie natürlich auf der anderen Seite, wie verteidigt Jokic Davis? Hat Davis, wenn er die ganze Zeit Jokic verteidigen muss, genug Energie, um offensiv wirklich gefährlich zu sein? Oder muss er sich da eher ausruhen, wie gegen Golden State teilweise so in den zweiten Hälften? Also da kommt irgendwie, finde ich, ganz viel Verschiedenes zusammen. Und dann gibt es halt auch so ein paar Spieler, bei denen ich einfach nicht so ganz sicher bin, wie sie sich in der Serie zurechtfinden. Beispielsweise Michael Porter Jr., der defensiv schon echt verbessert ist, aber so LeBron vor 4-5 Jahren würde, glaube ich, jedes Mal, wenn er sieht, Murray oder Porter stehen auf dem Feld, würde er halt sagen, der Spieler, der von denen verteidigt wird, komm mal her, stell mir mal einen Block und dann gucken wir mal, was passiert. Es gibt da schon genug Angriffsfläche auch für ihn. Also auch da, wie Denver das irgendwie macht. Ich fand, sie waren defensiv insgesamt echt ziemlich beeindruckend gegen Phoenix. Sie haben das echt gut gemacht, aber auch da, die Lakers sind zwar, glaube ich, kein besseres Offensivteam als Phoenix, aber sie sind halt ein bisschen anders und ich glaube auch ein bisschen smarter und wissen ein bisschen mehr um ihre verschiedenen Stärken als Phoenix das tut, die halt immer noch diese von dir zitierte New Guy Energy hatten und einfach New Team Energy hatten. Und das wirkt bei den Lakers nicht so. Also muss ich auch nochmal klarstellen, ich bin von denen auch echt ziemlich beeindruckend. Also gerade jetzt mit dieser Serie gegen die Warriors. Ich hatte davor schon damit gerechnet, dass sie besser sind als Memphis. Also in der Serie hatte ich auch auf sie getippt, aber in der jetzt, also wie sie es wirklich geschafft haben, Golden State einen großen Teil von deren Offense einfach zu nehmen und wie klug sie dann auch waren, wie LeBron irgendwie in jeder Situation erkannt hat, okay, jetzt gerade ist es angesagt, dass ich Steph defensiv arbeiten lasse, damit er keine Kraft mehr für vorne hat und so. Und dann halt im letzten Viertel auf einmal doch wieder Mismatch-Hunting betrieben hat und so. Das war schon echt beeindruckend. Und da stehen schon die beiden richtigen Teams in den Conference Finals, finde ich.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das macht es umso interessanter. Ist halt genauso das Ding, bist du natürlich wieder, ich meine, Jokic, wie verteidigen sie Davis? Wenn Jokic Davis verteidigen muss, inwieweit lässt er dann irgendwann auch Körner? Also ich meine, er ist ja sowieso eigentlich geführt, kommt er eigentlich relativ gut mit den Belastungen zurecht, aber ja, ich würde auch, also irgendwie ist es so plump, es klingt, es steht und fällt, steht und fällt für mich halt schon damit, inwieweit, ob es den Lakers irgendwie gelingt hat, nicht Davis, sondern Jokic einzuschränken und damit halt die Nuggets Offense so ein bisschen auf ein anderes Niveau runterzuziehen sozusagen und halt ihr diesen Fluss so zu nehmen, ob das geht und wie weit sie dafür dann eben offensiv opfern müssen, beziehungsweise oder ob sie dadurch dann wieder Dinge öffnen und Jokic dann halt ja noch mehr Playmaker wird, keine Ahnung. Also was dann da möglich ist oder vielleicht aber auch den Fokus auf Jokic dann Murray irgendwie von der Kette lässt noch mehr und Murray halt genau die kleinen Räume vielleicht gibt, nicht, dass die Lakers keine guten Guard-Verteidiger hätten, das meine ich nicht, aber das war, weil der Fokus ja dann anderer sozusagen ist, ob das dann für Murray die Geschichte so ein bisschen mehr öffnet. Und ich würde die Nuggets auch als vielseitiger ansehen. Wie du sagst, es ist halt ganz interessant, weil die Lakers ja weiterhin kein gutes Offensivteam sind. Die Nuggets Phoenix gut verteidigt haben. Du hast halt bei die Lakers Offense, dadurch, dass LeBron den Ball auch gut bewegen kann, auch seine Mitspieler einsetzen kann, dadurch hast du vielleicht auch mehr einen gemeinsamen Ansatz, als es vielleicht die Suns dann haben. Dadurch ist es vielleicht so ein bisschen komplizierter. Vielleicht ist das Matchup dann, dadurch, dass die Suns ja gerne in die Mitteldistanz gingen, war es für Jokic mit dem Absinken okay, sozusagen. Also, ne, und wenn die Lakers jetzt mehr Richtung Korb gehen, wenn Jokic auch physischer Verteidigung muss gegen Davis, wobei Davis ja nicht so wahnsinnig gern quasi in den Post geht zum Beispiel, sondern halt eher seine Geschwindigkeit ausnutzt. Was macht das dann wiederum mit Jokic? Also, ich finde es echt interessant. Ich würde jetzt aber die Nuggets auch leicht im Vorteil sehen. Am Ende, einfach weil sie so diese vielseitige Offense haben und zumindest mal auf jeden Fall für mich perspektivisch den besten Offensivspieler dieser Serie haben. Und vielleicht ist dieser Offensivspieler Jokic auch durch diese von dir angesprochene Ruhe prädestiniert, für die Serie mittlerweile und das, was außenrum ist. Ist es vielleicht noch eine Frage der Tiefe? Weiß ich nicht, ob bei den Nuggets dann wer da, ne? Weil die ersten Spiele gegen Phoenix hieß es, sie sind tiefer als die Suns, dann waren wieder zwei Spiele, Summers, in denen die Tiefe so ein bisschen verloren ging, Auswärtsspiele, überraschenderweise. Und ja, ich sag Nuggets in 6.
Nachmacher.
Ja. Es ist halt auch so ein einfacher Tipp, ne? Weil in 5 ist immer gleich so, okay,
fünf ist respektierlich.
Ja, genau. Und 7 ist gleich so Drama, Baby. Und irgendwie.
Ja. Das könnte aber eigentlich auch auf 7 hinauslaufen, ne?
Könnte also auch auf 7 hinauslaufen, ne?
Ja. Es sind schon zwei echt gute Mannschaften. Also ja. Zwei völlig, völlig unterschiedliche Mannschaften.
Aber ja,
ich glaube, dieser, also abgesehen von den anderen Faktoren, über die wir gesprochen haben, ist halt irgendwie auch dieser Faktor, dass Denver einfach mit Ausnahme von Jeff Green keinen einzigen alten Zossen im Team hat und bei den Lakers schon sehr viel damit steht und fällt, dass sie den einerseits immer mal wieder angeschlagenen Anthony Davis und andererseits den 38-jährigen LeBron in ihrem Zentrum haben. Das ist halt schon ein bisschen spannender, zumal es ja auch den Heimvorteil für Denver hat in Altitude und so.
Ja,
Das macht es halt noch mal ein bisschen schwieriger, dort Spiele zu gewinnen. Aber ja, ich glaube, in 6 ist wahrscheinlich. Könnte passieren. Kann aber auch anders laufen. Also ich weiß nicht,
gewinnen die Lakers Spiel 1 aus Prinzip.
Möglich.
Weil sie das tun.
Ich bin auch, also ich wäre jetzt auch nicht geschockt, wenn die Lakers die Serie gewinnen. Aber ich sehe ein paar mehr Vorteile auf Seiten der Nuggets. Deswegen, ich weiß auf jeden Fall, für wen du bist.
Für Austin Reeves natürlich.
Klar.
Nein. Warum weißt du, für wen ich bin?
Du hast es mir eventuell schon geschrieben und außerdem weiß ich, wie sehr du die Lakers grundsätzlich magst. Deswegen.
Ja, ich hab eine absolute Schwäche für die Lakers, ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, ja, ich werde mein Jokic-Trikot ab sofort für die nächsten anderthalb bis zwei Wochen nicht mehr ablegen. Nein, Quatsch. Also ich bin tatsächlich, ja. Ne?
Wichtige andere Frage. Also ich meine, wir werden auch in Kürze ja wahrscheinlich noch mal ein Sixers-Postmortem machen, aber hat das Ende von der Serie für dich irgendwas geändert in deiner Meinung, was Embiid angeht? Weil du schon eher ein bisschen ein Embiid-Guy bist oder warst zumindest?
Nee, weil das, was wir besprochen haben, quasi. Also ich rede mich jetzt ganz einfach raus, indem wir haben ja über die Regular Season gesprochen. Was schon so ein Ding ist, was ich immer etwas runtergetan habe, was du ja gesagt hast, so dass er halt einfach selten fit durch die Postseason kommt. Und dass das jetzt halt einfach, ich glaube, das ist halt irgendwie schon ein Faktor. Also Boston hat es ja dann auch geschafft, reden ja gerne über die Celtics, dann ihm auch so ein bisschen Dinge zu nehmen, was vielleicht bei Jokic oder was denke ich mittlerweile schon bei Jokic schwieriger ist. Ist jetzt nochmal deutlicher geworden halt im Playoff-Kontext. Aber halt das Ding, dass er halt in eine Serie, in der er unbedingt gebraucht wurde, in diese Serie nicht fit reingehen konnte. Ich glaube, das ist halt, also ist jetzt auch wieder sehr banal, ist sehr plump, aber gleichzeitig dann auch das halt ein Team, dass man ihm halt leichter was nehmen kann. Jetzt ist halt die Frage, ob jetzt vielleicht ein Team kommt, das Jokic was nehmen kann. Also will ich jetzt nicht sagen, um das zu entkräften. Aber so grundsätzlich alles, was ich gesagt habe, drehte sich so ein bisschen um die Regular Season, aber der Impact trotz beide Enden bei Embiid, ne, der Impact insgesamt von Jokic ist schon brutal jetzt gerade in den Playoffs. Also das muss man auf jeden Fall sehen. Das auch im Vergleich. Also das, was er da, du hast ja die Zahlen auch aufgeschrieben gehabt, was, also sowohl jetzt die Counting Stats als auch außer sein True Shooting und so, was halt einfach brutal ist. Und damit hat er so einen riesen Impact, dass der vielleicht, oder was heißt vielleicht, dass der schon höher ist als bei Embiid. Jetzt in den Playoffs. Genau. So.
Also ich wollt ja auch nicht damit irgendwie den MVP irgendwie nachträglich. Ich meine so grundsätzlich, weil wir über die Jahre schon öfter mal halt, wie alle anderen natürlich auch mal so diese Diskussion hatten, wer ist eigentlich besser.
Ja. Nee, und ich bin schon immer, also wie gesagt, ich bin dann immer so, ich habe viel davon gesprochen, oder für mich, was heißt davon gesprochen? Für mich war schon immer das Ding so, hey, Embiid ist ein deutlich besserer Verteidiger, ist auch ein sehr, sehr guter Offensivspieler. Das war ja schon so das Fundament meiner Argumentation dann immer. Und vielleicht habe ich auch den Unterschied, gerade jetzt in den Playoffs, auch mittlerweile jetzt so nach den Jahren, von Jokic zu Embiid echt auch noch unterschätzt, einfach weil es bei Jokic halt, wie du auch gesagt hast, auf so vielen Ebenen stattfindet und halt auch diese Geduld, die er mitbringt und so diese Ruhe, die er mitbringt, auch noch was ist, was dann auch nochmal sich auf das gesamte Team abfärbt im Endeffekt. Weil wenn dein bester Spieler einfach in nahezu jeder Situation einfach schaut, was geht und am Ende dann, auch wenn eigentlich gar nichts geht, noch eine gute Idee hat, ohne
irgendwas. Das definiert ihn ganz gut.
Ja. Und ohne irgendwie was Dummes zu machen oder und selbst wenn er was Dummes macht, dann darf er es, weil er es hinkriegt, dann ist es natürlich schon was, also da ziehen sich die anderen sich auch mit, beziehungsweise dann, das gibt halt eine gewisse Sicherheit so und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, was jetzt, oder das wurde jetzt, glaube ich, schon so im Verlauf der Playoffs offensichtlich und jetzt halt, ja, mal sehen, was bei den Suns ist. Und damit kannst du ihm einfach schwerer rausnehmen, natürlich. Das ist, die Herausforderung ist dann natürlich sehr, sehr groß.
Ja.
Ob es der Kälte geschafft hätte, was er bei, ob es vielleicht bei, oder beziehungsweise das bei Jokic schaffen würde, was er bei Embiid geschafft hat, teilweise, sehen wir eventuell in den Finals. Eventuell, wir wissen es noch nicht. Wie viel, beziehungsweise, nee, sag mal, Robert Williams kam rein für die letzten beiden Spiele als Starter, wurde dann teilweise auch wieder rausgenommen, also im Verlauf des Spiels, was ja auch irgendwie normal ist, aber auch in Phasen, wo es vielleicht wichtiger war. Würdest du ihn drin behalten gegen Miami oder ist jetzt eher wieder für dich Derek White gefragt?
Das ist für mich auch eine der entscheidenden Fragen, wo ich mir auch echt ein bisschen schwer damit tue, weil ich irgendwie für beide Richtungen Argumente sehe. Also ich finde einerseits, mit Robert Williams sahen die Celtics wieder ein bisschen mehr aus wie die Celtics vom letzten Jahr. Also gerade auch, weil sie dann, das war vorher in der Serie teilweise einfach nicht der Fall, aber als er dann irgendwie mit den Startern einfach wieder drauf war, man hat es endlich mal wieder ein bisschen häufiger gesehen, dass sie, wenn er abgerollt ist, auch versucht haben, ihn dann einzubinden und ihn auch als Abschlussmöglichkeit in der Offense zu suchen. Und davor war das irgendwie phasenweise, da hat er seinen Block gestellt und war dann irgendwie gefühlt nicht mehr im Bild, war halt irgendwie so nicht Teil davon. Und das hatte sich über die letzten beiden Spiele ein bisschen geändert. Er hat natürlich auch defensiv wirklich sehr, sehr geholfen. Und deswegen einerseits so die alte Warriors-Steve Kerr-Schule ist ja immer sozusagen, wenn es funktioniert, so eine Umstellung, dann behalten wir die so lange bei, bis sie nicht mehr funktioniert. Das würde dann erstmal dafür sprechen, dass man dabei bleibt gegen Miami. Und gleichzeitig, das ist halt schon echt ein anderes Team. Also, die auch eine andere Spielweise verfolgen, gerade im Sinne von, es gab gegen die Sixers hast du als Roamer hast du Orte oder beziehungsweise nicht Orte, sondern Gegenspieler, gegen die du dich mehr oder weniger verstecken kannst, also von denen du einfach absinken kannst und die das jetzt auch nicht zwingend bestrafen, weil die sich einfach nicht so viel bewegen. Also das ist ja insgesamt schon, zumindest so nach der ersten Aktion, wenn die jetzt keinen freien Wurf ergeben hat, ist das ja eine stationäre Offense. Es gibt halt dann die zwei Dudes, die mehr oder weniger ihr Ding machen und die gefunden werden. Und vielleicht gibt's auch den Kickout auf Maxi, der dann seinen Drive auspacken kann oder wirft oder so. Aber ansonsten ist das jetzt nicht so, dass da alles in Bewegung ist. Und das heißt dann für einen Roma, der kann die Aktion mehr oder weniger verfolgen, muss aber nicht die ganze Zeit Angst haben, dass der Gegenspieler, den er hat, die ganze Zeit durch die Gegend rennt und irgendwie den Backdoor-Cut auspackt und er den verliert oder so, weil der halt in der Regel chillt. Und die Heat haben zwar auch Spieler, die jetzt eigentlich nicht die allergefährlichsten Dreierschützen sind oder so, aber sie haben halt Leute, also die sind in der Regel halt trotzdem in Bewegung, die beziehen dich halt irgendwie mit ein, sodass du jetzt nicht wirklich dich ausruhen kannst. Und da fragt sich das für mich schon so ein bisschen, ob das dann so eine Robert Williams-Serie ist oder ob das dann für ihn da eher schwierig ist, einen Ort zu finden, wo er quasi geparkt werden kann, um dann den Impact zu haben, den man sich von ihm erhofft. Weil eigentlich hättest du natürlich gerne seine Rim Protection. Eigentlich hättest du das gerne, dass er aushelfen kann, wenn Butler zum Korb geht oder auch wenn Bam vielleicht mal aufpostet und du dann halt aus dem von der Weakside noch ankommen kannst und den wegblocken kannst oder so. Hättest du natürlich gerne. Aber vielleicht ist das auch eher eine Serie, wo du dann jemanden wie White brauchst oder vielleicht auch mal mehr Grant Williams, der halt so ein bisschen mobiler ist und einfach ein bisschen mehr mit auf dem Weg ist. Das ist auch so eine zusätzliche Sache. Robert Williams, so gern ich ihn mag, er ist ein bisschen jumpy teilweise. Mhm. Und also gerade wenn er jetzt mal direkt so 1 gegen 1 gegen Embiid verteidigt hat, Er ist, glaube ich, auf fast jedes Pumpfake reingefallen. Und auf die Art und Weise schenkst du dem Gegner natürlich auch Fouls und so. Und wenn du dann irgendwie sagst, okay, da geht jetzt Jimmy Butler zum Korb, dann ist da Robert Williams, dann sehe ich halt schon auch innerhalb von 2 Minuten 3 Fouls. Und das hilft einem ja jetzt auch nicht wirklich. Und deswegen finde ich das ein bisschen, also habe ich ein bisschen Zweifel, ob er so den ganz großen Impact in der Serie haben kann. Aber vielleicht sehe ich das auch zu negativ. Also vielleicht gibt es da für ihn auch einen Weg, um sich da trotzdem irgendwie gut zu etablieren. Und auf der Gegenseite, ich finde White, also du weißt, ich mag ihn sehr gerne. Ich finde auch, dass er eigentlich helfen kann im Sinne von, eins der Probleme, die Boston letztes Jahr gegen Miami ja hatte, war, dass die sehr viel Druck auf den Ballhändler ausgeübt haben und die Celtics sich dadurch teilweise haben aus dem Konzept bringen lassen, auch viele Turnover hatten und so. Und da denke ich natürlich eigentlich immer, ein zusätzlicher Ballhändler mehr auf dem Court kann jetzt nicht unbedingt schaden. Und White natürlich auch mit seiner Schnelligkeit und seiner defensiven Awareness und so, eigentlich finde ich den schon nicht schlecht in dem Matchup. Aber man hatte jetzt am Ende gegen Philly ein bisschen das Gefühl, dass er sein Selbstvertrauen so ein bisschen verloren hat. Und das tendiert leider dazu, bei ihm immer mal, also von Zeit zu Zeit zu passieren. Es wäre aber gut, wenn sie ihn da wieder schnell wieder rausbekommen. Zumal sie jetzt am Ende eh nur noch mit 7 Leuten gespielt haben und das über eine Serie und hoffentlich noch 2 Serien eigentlich zu wenig ist. Du brauchst halt noch 1 oder 2 weitere Leute.
Wäre vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, White bleibt auf, quasi kann weiterhin von der Bank kommen und kann sich da wieder sicher tun und du ziehst einfach Brockton rein?
Einerseits ja und andererseits denke ich mir, Brockton ist halt so der Scoring-Stabilisator. Mhm. Und also seine wichtigste Fähigkeit ist eigentlich, glaube ich, so dieses Scoring und das brauchst du nicht unbedingt, wenn du Brown und Tatum beide drauf hast, plus Smart, der natürlich auch noch Ballhändler ist. Ich denke mir eher, das ist eigentlich immer gut, wenn er so die erste zusätzliche Dimension ist, die dann reinkommt. Wenn einer der Jays rausgeht. Also deswegen glaube ich, dass er eigentlich in dieser Bankrolle schon ziemlich gut aufgehoben ist. Man kann natürlich überlegen, ob man seine Minuten noch weiter hochfährt. Ich meine, gegen Philly ist das ja auch so Stück für Stück passiert. Also dass White eher weniger gespielt hat, dass Brockton eher mehr gespielt hat. Das sah Anfang der Hawks-Serie jetzt auch noch nicht unbedingt so aus, als White eigentlich erstmal wie der beste Celtic aussah.
Ja. Was ja auch wieder passieren kann. Also es ist ja dann teilweise auch, also Selbstvertrauen ist dann vielleicht auch Matchup-bedingt nicht so groß, wenn man merkt, also wenn ein Spieler dafür in Anführungszeichen anfällig ist und dann merkt, okay, hier funktioniert es jetzt nicht so wirklich und traut sich dann nicht so viel zu, wie es normalerweise der Fall wäre und vielleicht funktioniert es dann gegen Miami wieder besser. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, keine Ahnung, weiß ich nicht, dass du ein paar Minuten mehr für Peyton Pritchard oder so hast als Schütze, weil die Heat ja auf der anderen Seite natürlich mit Duncan Robinson, sollte der spielen, ne, kannst du ja so ein bisschen spiegeln, aber ja, es wird schon interessant. Also ich habe ja, ich meine, für mich ist Boston, haben wir auch oft drüber gesprochen, schon so dieses sinnvolle Basketballteam, das eigentlich für jede, also für die meisten Problemstellungen des Gegners irgendwie eine Antwort haben sollte und auch gerade letztes Jahr mit der Defense. Aber jetzt hat sich halt Miami, unfassbar, dass die Heat noch drin sind. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass die wären beinahe gegen die Bulls rausgeflogen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist einfach, also gegen diese Bulls, da hat jetzt gar nicht so wahnsinnig viel gefehlt. Also es war ja, also im letzten Viertel, ne, das war ja eher so ein Einbruch seitens Chicago. Natürlich auch hat Miami seinen Beitrag dazu geleistet, aber jetzt stehen sie halt in Conference Finals und man stellt sich ja wirklich die Frage, ob sie das, ja, eins der besten Teams der Regular Season, ob sie zu gut für dieses Team sind, irgendwie. Und wie sie es halt immer wieder schaffen, dass halt ihre Rollenspieler, die jetzt nicht am Star-Potenzial kratzen, sondern aber halt immer Richtung Playoffs sowohl vorne als auch hinten gerade so gut genug sind, dass sie keine Schwachstelle da sind und dann aber auch immer irgendwer, der typische Random Heat Guy, halt irgendwie heiß läuft. Deswegen finde ich es auch so schwer einzuschätzen. Also ich meine, man weiß ja so, man kennt so die Parameter, man weiß, dass sie einfach in der Offense wahnsinnig viel in Bewegung sind, dass das natürlich auch jedem Spieler oder den meisten, die auf dem Feld stehen, halt Gelegenheiten gibt, gute Würfe zu bekommen und so einen Rhythmus zu bekommen, dass Jimmy Butler einfach wahnsinnig eklig ist zu verteidigen, erst recht in den Playoffs und halt auch sich, also ähnlich ja wie Jokic so, Jokic macht es eher so durch diese Ruhe, Butler so durch diese ja, wie soll ich sagen, so eine Unerschrockenheit irgendwie. Also egal, was da kommt, so er hat, ist sich sicher, dass er da schon durchgeht, geführt. Und dann hast du noch Bam mit seinem, ja, mit seiner Dynamik sozusagen. Und dann hast du halt irgendwie, das sind so diese Parameter, mal alles andere außenrum. Du weißt halt jetzt nicht, okay, heute müssen wir, also vor dem Spiel, heute müssen wir echt Caleb Martin, echt Vorsicht. Oder Max Strus auf gar keinen Fall absinken. Sondern es ist immer so, ja, wir probieren es vielleicht mal aus. Schauen wir mal, was passiert. Aber dann kann es halt auch schon zu spät sein, in dem Moment, in dem du merkst, dass du heute von dem oder dem nicht absinken solltest. Und dann ist es, also so stelle ich mir das so ein bisschen vor, irgendwie in der Planung, was natürlich sehr vereinfacht formuliert ist. Aber die Schwierigkeit irgendwie für Miami zu planen als gegnerisches Team. Und gleichzeitig denke ich mir dann wieder, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass Boston in der Theorie einfach gut darauf vorbereitet ist, immer zu reagieren. Also gerade auch, weil du ja zum Beispiel mit Marcus Smart jemanden hast, der eine Offense sehr, sehr gut lesen kann. Und dann halt auch darauf, also und dann halt auch die richtigen Kommandos zur richtigen Zeit gibt und dann halt die ganze Geschichte A beeinflussen und B anleiten kann. Aber
ist das, was du beschreibst bei den Heat, ist das die schlechte oder die gute oder die einfach nur die South Beach-Version von dem Supporting Cast der Lakers? Wo irgendwie auch in jedem Spiel ein random Dude dann ja. explodiert. Oder ist Austin Reeves zu gut, als dass man das miteinander vergleichen könnte? So als drittbester Spieler.
Es ist ähnlich, aber es ist da, glaube ich, eher so bei, also durch in Miami, die South Beach-Variante, glaube ich, würde ich es nennen, weil es sozusagen durch die Kultur begünstigt ist. Durch die Spielkultur quasi, ne? Wie sie halt durch die Art und Weise, wie sie halt Basketball spielen und wie sie halt, und das ja durch den Faktor oder den, ja, eigentlich fast, oder durch den Fakt, dass sie einen der besten Coaches der Liga an der Seitenlinie haben, der halt genau weiß, wie er seinen Spielern dann irgendwie die Würfe vermittelt und halt auch dieses, ja, mehr oder weniger, weil du hast ja Butler und du hast ja Adebayo, teilweise auch Hero, egalitäre System installiert hat, in dem jeder mal aufblühen kann, ne? Also von daher, aber ja, es wird interessant. Was sind denn für dich dann noch so, oder wie siehst du denn, jetzt mal ganz simpel formuliert, wen siehst du denn im Vorteil?
Also vom Talent her ganz klar Boston. Ich finde, also das war letztes Jahr, als es das Matchup auch schon gab, war Boston auch schon das talentiertere Team. Und jetzt hat Boston noch Brogdon dazu und Miami hat keinen Tucker mehr. So, das, Kein und Oladipo ist nicht dabei und Hero ist auch nicht dabei. Also ja. Da sind ja jetzt dann auch noch zwei Leute verletzt. Also bei Hero ist, glaube ich, noch nicht final klar, ob er irgendwann in der Serie vielleicht zurückkommt. Aber es das heißt, glaube ich, wahrscheinlich kommt es zu früh. Und das ist halt, also nicht, dass der jetzt irgendwie dann defensiv den Unterschied macht, aber es war für die Offense ja schon auch noch ein nicht unwesentlicher Faktor. Und gerade Oladipo war letztes Jahr in der Serie nicht schlecht mit der Ballpressure, die er teilweise hatte. Tucker sowieso als ekliger Verteidiger, vor allem für Tatum. Und die fehlen. Und ich bin mir jetzt einfach nicht ganz sicher, jetzt mal abgesehen von Butler, der natürlich defensiv auch immer noch ein Monster ist, wie sie die Wings verteidigen sollen. Ja, also ob sie dann halt einfach, ich meine, Miami wird wieder viel Zone spielen und das ist, also Boston braucht da manchmal schon einen Moment, um darauf dann irgendwie die Reaktion zu finden und so. Das kann sie schon und wird sie auch zwischendurch immer mal wieder durcheinander bringen. Das haben ja auch die Sixers ein paar Mal geschafft. Aber ich glaube eigentlich, dass sie ja auch gegen dieses Heat-Team jetzt einfach schon oft genug gespielt haben, dass sie da mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen besser darauf vorbereitet
sein soll.
Ja, das stimmt. Dass sie halt irgendwie ein bisschen besser darauf vorbereitet sein sollten, was kommt. Und dann auch schnell darauf irgendwie reagieren können. Ich denke gleichzeitig, dass man auf jeden Fall einen großen Respekt haben muss vor Butler und vor Adebayo und auch vor Spo, der sicherlich auch noch mal was irgendwie aus dem Hut zaubern kann, was jetzt vielleicht noch keiner bei den Celtics so auf dem Schirm hat und was auch zwischendurch dann immer mal einen Unterschied machen kann. Also das auf jeden Fall. Aber ich weiß einfach nicht, ob das Personal, das bei ihm hergibt, dass das genug ist, um dann so eine Serie auch wirklich zu gewinnen und oft genug quasi darüber hinwegzutäuschen, dass du als Team eigentlich weniger Talent hast, weil das ist einfach der Fall. Also da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Also wir können in der Spitze können wir eine von mir aus eine Diskussion führen wegen Tatum Brown versus Butler Bam. Also da werden wahrscheinlich auch die meisten Leute eher auf das Celtics-Duo setzen, aber wenn da jemand sagt, die Heat, Playoffs, 2-Way, alles Mögliche, von mir aus, lass uns drüber reden, aber der Rest von beiden Kadern ist eigentlich, also das schwingt schon sehr klar auf Seiten für die Celtics. Und dann ist es halt einfach, glaube ich, so ein bisschen eine Frage von Execution, von Fokus wahren, von auch beim eigenen Spiel bleiben, was halt manchmal einfach nicht die Stärke der Celtics ist, das muss man ganz klar sagen. Also das haben wir jetzt gegen Philly wieder zuhauf gesehen, das haben wir letztes Jahr in den Playoffs teilweise gesehen, dass sie halt manchmal einfach so zwischendurch ein bisschen vergessen, was sie eigentlich an den Punkt gebracht hat und sie dann halt ja zu einer eher unfokussierten, stumpfen Offense so tendieren. Darauf wird Miami hoffen, da werden die Heat auch versuchen, sie in die Richtung zu bringen, aber ich weiß halt nicht, ob sie das oft genug schaffen. Und ich glaube gleichzeitig, dass Miami offensiv nicht so viele Waffen hat, wenn man die konsequent verteidigt. Und wenn man vielleicht auch irgendwann mal sagt, okay, Jimmy, wir sinken jetzt doch ein bisschen mehr ab, dann kommst du ein bisschen schwerer an deine Spots und dann bestraf uns erstmal mit Jumpern, weil dann schauen wir mal, was passiert. Natürlich wird er auch mal seine Spiele haben, wo er viele Jumper trifft. Aber auch hier, also ob sie halt was finden, um konsequent wieder und wieder an Punkte zu kommen, da bin ich halt einfach ein bisschen gespannter. Es wird halt, glaube ich, also gerade nachdem man es im letzten Jahr auch gesehen hat, es wird sehr wichtig sein, dass die Celtics ein bisschen besser auf den Ball aufpassen. Aber da gibt mir tatsächlich Spiel 7 gegen Philly auch ein bisschen Hoffnung. Und ich weiß, es ist eine andere Serie, aber ich hatte da schon in mehr als nur einer Hinsicht das Gefühl, dass es auch so ein bisschen Klick gemacht hat im Kopf der Celtics und dass sie halt gesehen haben, okay, wir können eigentlich schon wirklich ziemlich geil spielen. Lass das mal öfter machen. Und wenn sie das hinkriegen, ne, dann ist alles gut.
Celtics sind irgendwie ein Phänomen für mich. Also so gefühlt.
Nicht nur für dich.
Also gefühlt, es muss ganz kurz, muss die Wand ganz nah anrücken. Und dann irgendwie, dann geht's auf einmal. Und ja, jetzt ist halt die Frage, ob es jetzt halt wirklich Klick gemacht hat. Ich meine, gut, Tatum hat ja auch ja, durchaus Spaß gehabt in Spiel 7. Also
die letzten fünf Viertel waren Weltklasse.
Ja, ob das jetzt halt so genau das war, was dieses Team so auf dem Weg zum Titel halt irgendwie gebraucht hat. So diese Erweckungsmoment sozusagen. Ich meine, auch für Joe Mazzulla, der dann auch, also durch Anpassungen dann auch seinen Beitrag geleistet hat. Also das ist immer, ja, das Duell gegen Spo ist, glaube ich, für jeden Coach irgendwie ungünstig. Aber grundsätzlich, ob da jetzt die Celtics jetzt einfach mal das gefunden haben, was sie jetzt halt irgendwie, also sie haben es ja gefunden, aber ob sie es jetzt halt dauerhaft irgendwie oder ob sie es halt wieder verlegen und der Schlüssel dann auf einmal im Kühlschrank liegt oder so. Aber, ne, aber ja. Muss man halt mal, das ist halt irgendwie so das Entscheidende. Wie siehst du denn das Duell Horford gegen Adebayo, sowohl offensiv als auch defensiv, auch so ein bisschen mit dem Blick darauf, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es mit Williams, möchtest du Williams dann einfach auch mal vielleicht öfter gegen Adebayo sehen im 1 gegen 1? Ist er dafür zu jumpy? Wie bekommt man Entlastung für Al Horford hin? Oder ist Al Horford einfach jemand, der grundsätzlich keine Entlastung braucht, weil er
auch mit 100 Jahren noch All-Defensive Level in den Playoffs spielen kann.
Genau. Also wie ist so generell so diese Big Man-Rotation für dich so ein bisschen und wie siehst du es da? Weil Horford, ich meine, defensiv ja, offensiv läuft es ja nicht so gut in Playoffs.
Ja.
Gerade von draußen.
Ich glaube, es wäre schon wichtig, dass er von Zeit zu Zeit auch mal wieder in der Lage ist, einen Dreier zu treffen, einfach aus dem Grund, dass sonst Adebayo vielleicht auch ein bisschen stärker dazu motiviert sein wird, so eine Free-Safety-Rolle einzunehmen und so ein bisschen mehr noch gegen Drives auszuhelfen und so. Also es wäre schon wichtig, dass Horford da den Wurf ein bisschen wiederfindet. Das war jetzt dann auch mal zumindest eine kurze Pause dazwischen. Es ist physisch, glaube ich, auch ein bisschen weniger anstrengend gegen Bam als gegen Embiid. Nicht, weil der irgendwie nicht auch ein ziemlich kräftiger Typ ist, aber die Heat spielen ja nicht so, dass jede Offense damit anfängt, dass Adebayo aufpostet und er dann noch einen Kopf größer ist und viel, also oder mal irgendwie wahrscheinlich 10, 20 Kilo mehr wiegt als Horford oder so und er dann den die ganze Zeit parkern muss. Also bei aller Klasse von Bam, das ist ein anderer Spieler. Und ich könnte mir vorstellen, dass das insofern ein bisschen anders läuft. Ich glaube aber schon, dass Horford das primäre Matchup für ihn sein sollte. Einfach weil er irgendwie so diese Mobilität ja immer noch hat, weil er, glaube ich, auch clever genug ist, um die Wege zuzumachen, so wie sich das auftut, weil er ihn, glaube ich, im 1 gegen 1 auch einigermaßen also da körperlich auch dagegen halten kann. Bei Williams denke ich halt echt eher, dass er besser aufgehoben ist, wenn er so ein bisschen abseits der Action ist, weil er einfach so im 1 gegen 1 ein paar Defizite hat, also auch was seine Fußarbeit angeht und was seine Foul-Anfälligkeit, Fake-Anfälligkeit und so angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es halt bei Horford nicht so gut klappt, dass man auch vielleicht in dem Matchup von Zeit zu Zeit mal Grant Williams sieht. Vielleicht probiert man auch mal Tatum gegen Adebayo aus. Mhm. Warum nicht? Ich meine, Adebayo, es ist auch immer noch nicht komplett seine Komfortzone zu sagen, okay, in diesem Spiel versuche ich jetzt 40 Punkte zu machen.
Ja.
Und also am liebsten ist der halt auch Facilitator. Deswegen ist er auch immer, glaube ich, teilweise ein bisschen die Frage, wem man ihn gibt, auch gerade in der Hinsicht, dass wenn du switchen willst und er quasi so der Screener ist, bist du dann mit beiden Lösungen einverstanden, die ihn dann übernehmen könnten und so. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird schon relativ viel Horford gegen Bam zu sehen geben auf beiden Seiten. Und ich, also bei Horford ist es, ja, wie gesagt, einfach ziemlich wichtig, dass er den Wurf wieder findet, glaube ich.
Ja. Nee, aber da denke ich auch, also die Celtics, was du angesprochen hast, mit Screens und Switches etc., das ist auch so ein Punkt, bei dem ich mir denke, da sind eigentlich die Celtics relativ gut ausgestattet, dass sie halt dann, selbst wenn sie switchen müssen, dass sie dann immer noch Spiele haben, die zumindest oder selten ein ganz, ganz klares Mismatch anbieten irgendwie. Und das vielleicht, dass das Miami da ein bisschen mehr Probleme noch bereiten kann und das dann den Ausschlag geben kann, dass dann dieser Talentunterschied, der ja theoretisch vorhanden ist, noch stärker zum Tragen kommt, so im Laufe der Serie. Und ja.
Wen würdest du auf Tatum packen? Und wen würdest du auf Butler packen?
Wen würde ich auf Tatum packen? Das Problem ist ja, kann man Tatum so ein bisschen physisch bearbeiten? Oder so ein bisschen mit kleineren, flinken Spielern und wirft er halt drüber hinweg? Ne? Und dann möchtest aber Butler jetzt auch nicht unbedingt, dass ich Butler gegen Tatum verausgaben muss.
Ja, ne? Da kommt man nämlich schon relativ schnell an den Punkt, wo man ein bisschen grübelt.
Ja.
Also,
ja.
Struß wurde letztes Jahr meiner Meinung nach, also wenn ich es richtig im Kopf habe, relativ häufig dann ein bisschen gekocht.
Probierst du es mit Vincent? Aber der ist zu klein eigentlich.
Eigentlich ist er zu klein.
Lowry so als, ich häng dir erstmal 8 Offensiv-Fouls an, bis du dreimal geblinzelt hast oder versuchst zumindest.
Versuch du erstmal, um meinen Booty rumzukommen. Ja,
genau. Lange Wege.
Ja. Naja, also ich meine,
wahrscheinlich.
Falls man Martin hochzieht, kann der erstmal, wobei den sehe ich eigentlich fast eher gegen Jaylen Brown, aber ist halt gar nicht mal so leicht, da die Antwort zu finden. Ich meine,
Butler wahrscheinlich, ja, nee, sag, sorry.
Butler ist schon die beste Lösung.
Ja, die beste Lösung schon. Ist halt eine, vielleicht Butler so als am Anfang.
Ich meine, wenn man Butler draufpackt in der Hoffnung, dass Tatum dann die ganze Zeit versucht, 1 gegen 1 zu gehen und die Celtics halt von ihrer Offense weggehen, und dass die Philosophie dahinter ist. Aber ich glaube, damit kannst du nicht in Spiel 1 starten, sondern das kannst du eher, wenn dann machen, wenn du eine Chance hast, im Spiel 7 das Ding zu klauen, dass du damit direkt anfängst.
Ja, absolut. Also von daher,
es wird wahrscheinlich nicht Kevin Love sein.
Wahrscheinlich
obwohl der gute Playoffs spielt, aber auch da, defensiv bieten die Heat insgesamt schon Angriffsfläche und sind vor allem halt echt klein im Vergleich zu den Celtics. Also selbst wenn die Celtics eher ein kleineres Lineup spielen lassen, auf den meisten Positionen haben sie dann halt trotzdem irgendwie Größenvorteile und also abgesehen jetzt von dem Spieler, der gegen Bam spielt, sind sie in der Regel halt auch athletischer und so. Also sind schon, es gibt schon einiges, was für Boston spricht.
Auf jeden Fall. Und dann Matchup für Butler. Ich weiß nicht, ist Brown jemand, der im 1 gegen 1 quasi, der am besten verteidigt, wenn er 1 gegen 1 verteidigen darf und nicht unbedingt im Raum oder beziehungsweise nicht in Rotation so. Und dann halt, dass du sagst, du versuchst es mit ihm und dann wird es wahrscheinlich irgendwie, also am Anfang, oder ist Grant Williams als physisches, einer, der physisch dagegen halten kann?
Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Regel Brown wird, aus den Gründen, die du angesprochen hast. Da muss man auch mal gucken, wie er so mit den Fakes von Butler klarkommt. Aber ich glaube auch, dass er gegen ein Team wie Miami eigentlich am wertvollsten ist, wenn er am Mann verteidigt und also auch an jemanden, der den Ball halt auch viel hat, zumal er da körperlich dagegen halten kann. Ich kann mir Smart mal in der Rolle vorstellen, gegen Butler, auch einfach aufgrund der der Spielintelligenz und der Kraft, die da natürlich auch eine Rolle spielt und vielleicht auch mal White. Mhm. Und Grant Williams, also ich finde es ja immer wieder faszinierend, wenn man bedenkt, wie wichtig der in den Playoffs teilweise letztes Jahr war und wie sich die Rolle von ihm verändert hat, beziehungsweise wie sie teilweise einfach nicht existiert jetzt in dieser Spielzeit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man ihn vielleicht auch zumindest situativ mal sehen wird, sowohl gegen Bam als auch gegen Butler. Ja. Vielleicht noch mehr gegen Bam als gegen Butler. Aber das wären so die Leute. Ich könnte mir vorstellen, dass man bei Tatum eher darauf setzt, dass er seine langen Arme so ein bisschen für Weakside-Hilfe einsetzt.
Ja, genau.
Gerade wenn Robert Williams nicht auf dem Feld ist. Ja. Und dass er dann quasi ein bisschen mehr so diesen Free-Safety machen kann.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Hast du noch einen Punkt, den du unbedingt loswerden willst, oder willst du direkt deinen Tipp raushauen?
Wie viele Minuten sieht Udonis Haslem in der Serie?
Ja, beim Triumphzug in Spiel 7, dann, wenn die Heat mit 20 führen, da kommt er dann aufs Feld.
Ja, hat schon einen Einsatz in diesen Playoffs. Ja. Reicht aber eigentlich wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, genau. Nee, was ist dein Tipp?
Oh. Weil irgendwie ist es schwierig, weil alles Rationale spricht eigentlich für Boston.
Ja.
Und
dann steht halt da Miami.
Man kann sich gegen diese elenden Untoten aber einfach nicht so sicher fühlen.
Aber ich sag trotzdem, hast du auch ein bisschen Angst davor, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Die sorgen ja auch jedes Jahr wieder dafür. Aber ich sag trotzdem, Boston macht's in auch in 6. Ich fühle mich nicht gut dabei. Was sagst du?
Ich sag Boston in 5. Ich sag das, was du eigentlich sagen willst, aber zu viel Angst davor hast.
Ja. Sweep City.
Ja, genau. Nein, irgendwie, ja, also wie gesagt, es ist auch so ein bisschen eher das Rational irgendwie, aber mal schauen, wahrscheinlich Miami in 7 oder so, aber ne? Wir werden sehen.
Alles möglich. Wichtig ist nur, wer am Ende den Larry Bird Eastern Conference Trophy of the Hammel-Dammel mit nach Hause nimmt.
So ist es. Darum geht's.
Ja.
Und da sind wir auch bald schlauer. Und bis dahin beobachten wir einfach.
Ja, so machen wir das.
Und bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns noch abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, geht es bei Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Conference Finals und bis bald hoffentlich. Reingehauen.